Deutschlandfunk Interview. Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, Schülerinnen und Schüler, viele können ein Lied über das deutsche Schulsystem singen, ausgehend von dem Dreiklang aus fehlenden Lehrkräften, zu wenig Geld und Gebäuden, in denen sich niemand gern aufhält. Verschärft werden die bekannten Probleme durch die Migration. Wer Deutsch lesen und schreiben lernen soll, sollte die Sprache sprechen können. Können viele aber nicht. Ein Ergebnis, auf das die Wübben Bildungsstiftung verweist. In Brennpunktschulen erreichen 80% der Kinder die Mindeststandards im Lesen nicht. Außerdem, laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung, verließen im Jahr 2021 47.500 Schülerinnen und Schüler das Bildungssystem ohne Hauptschulabschluss. 6,1% sind das. Besonders gefährdet Jungen und Heranwachsende mit ausländischer Staatsangehörigkeit. Dabei ist die Bedeutung von Schule für ein Industrie- und Hochtechnologieland bekannt. Bildungswende jetzt fordert deshalb ein breites Bündnis. 150 Bildungsorganisationen, Eltern und Schüler und die Organisation Teachers for Future während eines bundesweiten Protesttages übermorgen am Samstag. Mit dabei Mirle Dirk-Mahler. Sie ist Bildungsexpertin an der Universität Köln. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Dirk-Mahler, wie stellen Sie sich guten Unterricht vor?
Ja, wie stelle ich mir guten Unterricht, vielleicht auch gute Schule vor, weil die Verkürzung auf den Begriff Unterricht vielleicht schon so deutlich macht, wie wir manchmal über Schule denken. Guten Unterricht und gute Schule stelle ich mir so vor, dass wir wirklich jedes Kind, jede Schülerin, jeden Jugendlichen sehen und seine Potenzialentfaltung ermöglichen. Dazu gehört eben, dass sowas wie Kommunikation für die Zukunft gelernt wird, dass dann Kreativität fördert, dass kritisches Denken stattfindet, dass kollaboratives Arbeiten eingeübt wird, sodass Schülerinnen und Schüler wirklich so ausgebildet sind, dass sie, wenn sie Schule verlassen, zu Gestalterinnen und Gestaltern ihres Lebens und vor allen Dingen auch unserer Gesellschaft werden. Und wenn ich das so sage, merken Sie wahrscheinlich, Kunden, ich rede gar nicht von Fächern, ich rede gar nicht von Rückständen, ich rede von dem einzelnen Kind, von dem einzelnen Schüler, der Schülerin, die jeden Tag in die Schule geht und im Moment überhaupt nicht, die Schule gar nicht darauf ausgerichtet ist, Potenzialentfaltung und Bildung in den Mittelpunkt zu stellen.
Warum nicht?
Weil sie ausbildet wie in den 50er Jahren. Wissen Sie, wir schicken unsere Kinder und Jugendlichen zurzeit quasi in ein Museum. Wir bilden Kinder und Jugendliche aus, wie es möglicherweise für das Industriezeitalter auch noch richtig war. Haben Sie mal darüber nachgedacht, vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer, warum eigentlich Gefängnisse, Krankenhäuser und Schulen von innen so gleich aussehen? Da wird versucht, so gleichförmig drin zu arbeiten. Schon fast in einem militärischen Gleichschritt. Und das überprüfen Sie am Ende mit Vergleichsarbeiten. Mhm. Ja? Das ist kein Stück individuell. Das ist kein Stück das, was wir in Zukunft brauchen, wenn diese Gesellschaft, dieses Land weiter reüssieren will.
Frau Dirk-Mahler, machen wir es konkret. Welche Fächer, welche Inhalte müssen verändert werden?
Ich würde ja, wenn ich mal ganz, also Sie haben mich ja nach einer Vision gefragt, wir brauchen gar keine Fächer mehr. Wir brauchen eine Schule, in der Schülerinnen und Schüler in multiprofessionellen Teams entlang der Herausforderungen und Schlüsselprobleme gefördert werden.
Nun sollten Kinder ja vielleicht doch schon Mathematik, Deutsch oder Englisch lernen können. Also genau. Gewisse Fächer werden doch schon noch benötigt, oder?
Sicher, aber ob wir sie dann Fächer nennen oder ob wir mal einmal uns lösen sozusagen von der ganzen Gedankenwelt, in der wir uns im Moment bewegen, sondern sagen, wir brauchen ganz andere Kriterien, nach denen wir unseren Unterricht dann ausrichten. Und dann bin ich natürlich ganz bei Ihnen. Die Zahlen sind einfach erschreckend. Die Zahlen, dass 80%, Sie haben die Wübben-Stiftung gerade in der Anmoderation zitiert, nicht richtig lesen und schreiben können, dass 50.000 Kinder, Jugendliche die Schule ohne Abschluss verlassen, das sind erschreckende Zahlen, da können wir uns nicht vorwegducken. Das heißt, Mathe, Deutsch, natürlich müssen die Kinder lesen und schreiben lernen. Nur wie ist der Zugriff darauf? Machen wir das weiter in Kohortenbeschulungen oder lösen wir uns von diesem Gedanken und sagen, wir gucken, versuchen wirklich mal auf das einzelne Kind zu gucken und sein Tempo zu gehen, sein Potenzial zu entfalten. Wir verlieren ja nicht nur nach unten, sage ich jetzt mal, wir verlieren ja auch die Qualifizierten. Wir verlieren viele Schüler an immer mehr Privatschulen aus dem staatlichen System. Dafür gibt es ja auch Gründe.
Welche?
dass man sich offensichtlich im staatlichen System nicht mehr aufgehoben fühlt. Dass gerade, wenn wir das Stichwort Inklusion nehmen, Sie haben eben schon Studien zitiert, ist gerade das neue Schulbarometer der Robert-Bosch-Stiftung rausgekommen. Die machen das seit 2019. Und da sehen wir, dass wir immer mehr Kinderarmut zum Beispiel haben, dass immer mehr Kinder gar nicht mehr erreicht werden können, Inklusion nicht vernünftig umgesetzt wird. Und viele Eltern, die sich das dann, sage ich mal, auch leisten können und in der Situation sind, verlassen dann dieses System und suchen private Schulen auf.
Die aber auch Fächer unterrichten.
Zum Teil. Zum Teil versuchen die auch was anderes. Zum Teil sind die sind natürlich gebunden an das, was an Vorgaben da ist. Das ist ja auch richtig. Ja, ich will jetzt ja auch nicht dem das Wort reden, dass jede Schule oder überall gemacht werden kann, was will, aber dass man einfach mal anders hinguckt. Also, dass das, was auch beim Bildungsprotesttag im Vordergrund steht, haben wir eigentlich eine gerechte Schule, haben wir eine zukunftsfähige Schule und eine inklusive Schule, und ich kann beides nur mit Nein beantworten.
Anders hingucken, haben Sie gesagt. Ein Riesenthema ist ja Lehrermangel und Lehrerinnenmangel. Welche Rolle könnten oder sollten Menschen spielen, die sich vorstellen könnten, aus einem anderen Beruf in die Schule zu wechseln, also Queransteigerinnen, Queransteiger, oder vielleicht ein oder zwei Wochentage ihres Ruhestandes als Lehrerin oder als Lehrer zu arbeiten?
Ich glaube, dass wir im Moment die Situation haben, wir betrachten diese Menschen, die nicht, wir nennen das dann grundständig, das heißt quasi nach dem Abitur einen Bachelorabschluss, dann einen Masterabschluss, dann den Vorbereitungsdienst durchlaufen haben, dass diese Menschen keine Zugänge zu dem Beruf Lehrkraft haben. Und das würde ich ganz anders machen. Wir haben schon in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel heißt das Seiteneinstieg, woanders heißt das Quereinstieg. Das wird immer aber ein bisschen wie eine Reservearmee behandelt. Ja? Wenn man es braucht, dann versucht man die Seiteneinstiege mehr möglich zu machen, als wenn man gerade keinen Lehrermangel hat. Mhm. Und das stelle ich mir ganz anders vor. Ich stelle mir eine Öffnung des Berufes Lehrerin vor, sodass man eben auch, wenn man was ganz anderes studiert, eine ganz andere Ausbildung gemacht hat, quer einsteigen kann. Und dass man das als normalen Weg in den Beruf der Lehrkraft versteht. Und das bedeutet auf der anderen Seite, dass Menschen auch vielleicht mal 10, 20 Jahre Lehrkraft sind, dann danach aber etwas anderes machen. Das heißt, eine ganz andere Flexibilität in das System zu bringen, das würde auch eine enorme Bereicherung bedeuten. Heißt aber, dass wir ganz anders qualifizieren müssen, dass wir nicht sehr viele Jahre Menschen sozusagen vom ersten Semester bis zum Ende des Referendariates, vergehen viele Jahre, ja, dann auf die Schule vorbereiten und dann sind sie für immer in der Schule, sondern dass die Zugänge viel, viel breiter sind.
Mhm. Schauen wir nochmal in die Schulen und auf die Belastung vieler Pädagoginnen und Pädagogen. Warum müssen Lehrerinnen und Lehrer zum Beispiel Aufsicht bei Klassenarbeiten führen oder Stundenpläne erarbeiten oder sich zu mehreren auf Klassenfahrten begeben oder Projekte leiten, als Stufenlehrerinnen und Stufenlehrer arbeiten und ganztägig zur Verfügung stehen? Gibt es da nicht sehr viele Möglichkeiten, noch Zeit zu sparen und die Lehrerinnen und Lehrer wieder auf ihre eigentliche Tätigkeit zu konzentrieren?
Sie sprechen das an, was man oft so als Kerngeschäft Unterricht nennt, ne? Was Lehrerinnen und Lehrer machen sollen. Aber es ist tatsächlich so, es ist auch eine Forderung des Protesttages, um das da nochmal einfließen zu lassen. Da kann man eine ganze Menge machen, und zwar, wenn man in multiprofessionellen Teams arbeitet. Das heißt, dass man davon wegkommt an Schule. Das beste Beispiel im Zeitalter der Digitalisierung ist ja, warum sind Schulen nicht wie Unternehmen mit kleinen IT-Abteilungen, zumindest aber mit IT-Administratoren ausgestattet und müssen sich damit nicht auch noch beschäftigen. Warum sind nicht Psychologen da? Warum sind, wie Sie sagen, warum sind nicht ganz andere, warum sind nicht Handwerker dort? Also ganz andere Kräfte, auch Erzieherinnen und Erzieher. Wir nennen das dann Arbeit in einem multiprofessionellen Team. Und das ist auch eine ganz starke Forderung und viele Belege auch aus anderen Ländern, dass das sehr gut funktionieren kann, und daran hakt es. Das heißt, das ist eine wesentliche Änderung, ja, die wir brauchen.
Welche Anzeichen gibt es dafür, dass sich Schule in dem jetzt von Ihnen beschriebenen Weg oder in der entsprechenden Richtung ändern wird?
Zum Beispiel diesen Bildungsprotesttag. Wissen Sie, ich bin schon ganz lange dabei. Ich bin jetzt von 6 bis 60 eigentlich nur im Bildungssystem unterwegs gewesen. Und einen so breiten Aufruf und dass Eltern, dass also aus allen Schichten der Gesellschaft, aus allen Bereichen vor allen Dingen der Gesellschaft, die sich für Bildung interessieren oder Teil des Bildungssystems sind, zu einem Bildungsprotesttag bundesweit aufrufen, zeigt, dass es mittlerweile eine Breite gibt in dieser Bewegung, die sagt, wir wollen das anders haben. Ja, also die Breite der Bewegung, dass man nicht nur die Lehrkräfte, nicht nur die SchülerInnen, die ja auch einen großen Teil des Bildungsprotesttages ausmachen, sondern die gesamte Gesellschaft. Das sehe ich als tatsächlich positives Zeichen. Was ich als weniger positives Zeichen sehe, ist die Bewegung in der Politik, die mir seit vielen Jahrzehnten und die letzten Jahre tatsächlich zunehmend verhakt zwischen Bundes- und Landeszuständigkeiten. Das Tempo ist der Situation nicht angemessen, das Tempo der Veränderung. Also da habe ich oft das Gefühl, dass eben sozusagen was top-down auch notwendig wäre, um dieses System zu verändern, dass sich da signifikant zu wenig tut. Und der Blick der Politik, und das ist ja auch eine Forderung des Bildungsprotesttages, zur Chefsache machen. Also Bildungspolitik ernster nehmen, daran fehlt es noch.
Mirlit Siak-Mahler, Bildungsexpertin an der Universität Köln. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.